Hey, 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 schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, guten Tag, herzlich willkommen im Jahr 2022. Heute mit der obligatorischen Best of 2021 Folge. In der widme ich mich aber einfach nur 10 meiner liebsten Filme des Jahres. Die Reihenfolge ist auch vollkommen egal. Und bevor es losgeht, meine kleine Bitte an euch, wenn ihr diesen Podcast mögt, wäre es sehr, sehr, sehr lieb, wenn ihr ihn abonnieren würdet oder ihm folgen würdet bei Spotify und Apple Podcasts und noch viel toller, wenn ihr ein paar Sterne da lassen könntet. Das würde, glaube ich, algorithmustechnisch helfen. Ich habe zwar ein schlechtes Mathe-Abi, aber ich glaube, das bringt wirklich was. Keine Ahnung. Und jetzt geht's los. Ein Trüffelschweinbesitzer auf der Suche nach seinem entführten, borstigen Freund. Wieder so ein Nicolas Cage-Charakter, der abgelegen im Wald wohnt, wie bei Mandy oder auch Color Out of Space. Und waren es da noch nur am Rande die Alpakas, ist das Trüffelschwein nicht nur random abgefahrenes Tier neben Cage, sondern hier zentrale Figur. Dabei erwartet uns aber keinesfalls ein ätherischer Splatter-Trip wie in Mandy. Auch das Traumwandlerische der H.P. Lovecraft-Verfilmung wäre hier fehl am Platz. Denn mit Cages Figur sind wir am Boden einer harten Realität, in der nicht alles rückgängig gemacht werden kann. Und so prätentiös hart diese Worte wohl klingen mögen, Pig ist kein John Pig, sondern vielmehr ein im positivsten Sinne rührseliger, zärtlicher, kleiner Film voller beobachterischer Feinfühligkeit. Ein Film, der unsere Seherwartungen gekonnt an der Nase herumführt bis zum konsequenten Ende. Und da wird es dann, pardon, scheiße traurig. Ein Film für die richtige, ruhige Stimmung, der volle Aufmerksamkeit verdient. Promising Young Woman. Zuallererst, ich liebe Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie und Christopher Mintz Plasse, und die hauen hier alle gegen den Strich besetzt auf die Kacke. Der fiese, aber konträr zum Inhalt bonbonfarbene Thriller über manchmal subtile toxische Männlichkeit und psychologische Manipulation punktet vor allem mit dem Drehbuch, das uns bis zum denkwürdigen What the Fuck-Finale an der Nase herumführt. Die popkulturellen Verweise auf dem Weg dorthin sind drüber und bisweilen gewollt plakativ und wenig behutsam eingesetzt. Trotzdem sorgt diese quietschbunte Ästhetik als Unterbau für einen schönen Kontrast zu den düsteren seelischen Untiefen und dem amoralischen Handeln so ziemlich aller Charaktere in Emerald Fennells Langspieldebüt, das in einem fulminanten Plot-Twist-Finale gipfelt. Syst. Ich muss zugeben, dass jetzt kein 5-Sterne-Meisterwerk kommt. Aber ich bin hier auch ein bisschen befangen, da mit Produzentin und Hauptdarstellerin Eva Habermann und Nebendarsteller Craig Sestero zwei gute Bekannte von mir mit dabei sind. Da weiß ich aus erster Hand, wie viel Herzblut in der Sache steckt, und das erhöht den subjektiven Wert der Kunst für mich immens. Aber was ist Syst? Der Film ist ein wundervoll oldschooliger Creature-Horror über eine Zyste, die ein mordendes Eigenleben entwickelt und hat mit den erwähnten Habermann und Sestero plus George Hardy aus Troll 2 ein absolutes Trash-Film-Triumvirat in der Darstellerriege am Start. Hier fließt fast mehr Eiter als Blut. Das kultige Ensemble hat sichtlich Spaß am Overacting, die Practical-Effekte sehen schön griffig und echt aus, und ein paar witzige Running-Gags sorgen für erleichternde Lacher zwischen den schönen Ekelszenen. Ein Trash-Kleinod voller Herzblut und Herzeiter. Spree. Mein Highlight vom Schiffers Filmfestival und ein in seiner Herangehensweise wirklich einzigartiger Film ist Spree mit Joe Keery aus Stranger Things in der Hauptrolle. Angelehnt an die Personenbeförderungs-App Uber lädt Hauptfigur Kurt Kunkel diverse Menschen in seine Karosse ein. Gleichzeitig befindet er sich aber auch in einem Livestream, der das Geschehen im Auto in die weite Welt überträgt. Und als Kurt registriert, wie er seinen Fame durch Klickzahlen und immer mehr Zuschauer befördern kann, tut er dies auch. Für seine Mitmenschen bleibt das allerdings nicht folgenlos. Desktop-Thriller wie Searching gab es zuletzt zuhauf. Spree verfährt mit ähnlichem Konzept, nur wirkt hier alles weniger statisch, denn wir befinden uns eben die meiste Zeit in einem hektisch herumrasenden Auto. Und auch die Storywendungen sind nicht weniger rasant. Und ja, ein wenig unlogisch mögen manche Handlungen erscheinen und wirklich realitätsnah ist auch nicht alles, was wir hier präsentiert bekommen. Nichtsdestotrotz legt der wirklich frische Film sämtliche salzigen Finger in die Wunde einer nach Fame gierenden Social-Media-Generation, ist nie langweilig und bietet ein gesundes Maß an nihilistischer Brutalität. Billie Eilish, The World's a Little Blurry. Die nächste Apple-Exclusive-Musik-Doku nach der Beastie Boys-Story erschien zu Beginn des Jahres mit Billie Eilish im Mittelpunkt. Sie berührte mich wie kaum ein anderer Film aus diesem Segment. Wir sehen Billie, wie sie sich mit ihrem kongenialen Bruder Phineas im heimischen Kinderzimmer an ersten Songskizzen versucht. Wie daraus und aus allen möglichen persönlichen Erfahrungen, die wir zum Teil auch filmisch mitgeliefert bekommen, fertige Songs entstehen. Wie aus ganz normalen Teenage-Heartbreaks visionäre Welthits entstehen. Dabei erkennen wir eine perfektionistisch arbeitende Billie, die sich ihrer künstlerischen Vision vollkommen bewusst ist, wie sie zum Beispiel mit fast altkluger Reife Regie führt bei dem ikonischen When the Party's Over Musikvideo. Im nächsten Moment Billie im adolescenten Stress mit dem Boyfriend. Hautnah dabei sein von der initial zündenden Songidee in den heimischen vier Wänden bis zum Moment bei den Grammys, wo sie keine Hand mehr frei hat für die ganzen Trophäen, mit denen sie überschüttet wird. So ein Star hat es noch nicht gegeben und erst recht keine begleitende Doku dazu. Übrigens habe ich dreimal geweint an verschiedenen Stellen. Ich schätze, dass das mein Emo-Rekord ist. Weniger als 5 Sterne kann ich also nicht geben. Eine Gemeinsamkeit haben wir übrigens. Billie wie auch ich spielten unsere Berlin-Debütkonzerte im Badehaus. Eigentlich eine absolute Ehre, die uns in diesen heiligen Hallen dazu teil wurde. Auf den Weltruhm warten wir leider noch und auch auf dem Kaminsims wäre noch viel Platz für zahlreiche Preise. Also, wenn ich einen Kamin hätte. In The Father erleben wir Demenz aus dem Blickwinkel eines Erkrankten. Genial verkörpert von Anthony Hopkins und vollkommen zu Recht mit dem Oscar für den besten Hauptdarsteller prämiert. Der auf einem Theaterstück basierende Film entfaltet dabei einen derart immersiven Sog, dass man sich nach den gut 1,5 Stunden selbst einer ärztlichen Untersuchung unterziehen möchte, um zu überprüfen, ob noch alles mit einem stimmt. Alt werden und seinem familiären Umfeld dabei zusehen, möchte man indes nach diesem Film erstmal nicht mehr. Wer sich bei Themen wie Demenz und Alzheimer getriggert fühlt, selbst sich anbahnende Krankheitsbilder im persönlichen Umfeld hat, dem sollte wohl dringend vom Konsum dieses Films abgeraten werden. Gerade aber weil dieser Film eine so tiefschürfende Wirkung hat, liebe ich ihn. Ich möchte ihn aber trotzdem bitte nie mehr wiedersehen. Ein bisschen spät, aber besser als nie erreichte uns Palm Springs endlich auch außerhalb der USA. Von meinem dortigen Freund Craxis Terror als Film des Jahres 2020 angepriesen, konnte ich es kaum erwarten, die Komödie endlich auch hier sehen zu können. Murmeltier-Zeitschleifenfilme haben ja gerade Hochkonjunktur. 2 davon bekamen dieses Jahr eine breitere Öffentlichkeit. Der eher stumpfe, aber okaye Actionfilm Boss Level mit Frank Grillo und eben Palm Springs. Eine dionysisch versoffene Rauschversion des Murmeltier-Themas mit Andy Samberg und Christine Milioti. 2 eher den vergnüglichen Seiten des Lebens zugewandte Menschen verlieren sich auf einer Hochzeitsfeier in einer Zeitschleife. Als ihnen das bewusst wird, bietet sich eine grandiose Chance für allerlei anarchistische Späße an der spießigen Hochzeitsgesellschaft. Bis sie auf den von J.K. Simmons gespielten Roy treffen, der womöglich Ausschluss gibt über die weirde Gesamtsituation. Inside ist offiziell nicht wirklich ein Spielfilm, für mich aber essentiell Bo Burnhams DIY Home Office Isolations-Comedy-Musical-Kunstwerk hier unterzubringen. Der Schauspieler-Musiker-Stand-Upper hat sich über Monate hinweg in einer Phase absoluter Selbstzweifel in der Isolation seines Eigenheims inklusive kreativer Garage gefilmt, die ihn dabei berührenden Themen in musikalische Form gebracht. Was anfangs noch komisch beginnt, offenbart einen immer verletzlicheren Unterbau. Songs, die zunächst einfach nur ganz witzig erscheinen, lassen uns im Verlauf der Spielzeit das Lachen im Halse stecken. Dabei entstanden Hits wie FaceTime with my mom tonight, White Woman's Instagram und Bezos Eye, die im Nachhinein über die Bubble hinaus in Gefilde stießen, wo Menschen jedes Wort mitsingen konnten, ohne jemals von Inside gehört zu haben. Inside, ein verletzliches, lustiges und berührendes kleines Meisterwerk und womöglich das kulturelle Zeitdokument der Corona-Pandemie. Don't Look Up. Vielleicht einen der polarisierendsten Filme des Jahres hat Adam McKay mit einem All-Star-Cast für Netflix fabriziert. Der Regisseur, den ich mehr für seine urkomisch schwachsinnigen Werke wie Anchorman, meine Lieblingskomödie, oder Step Brothers schätze, als für seine letzten mehr mit politischem Unterbau und Message ausgestatteten Vice und The Big Short, hat hier ein bisschen beide Welten vereint. Die von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence verkörperten PhysikerInnen Randall und Kate sollen die Menschheit darüber in Kenntnis setzen, dass sie wegen eines herannahenden Kometen dem Tode geweiht sind. Dabei stoßen sie auf Unverständnis, Ignoranz und sehr viel Dummheit. Insgesamt ergibt das eine sehr teure Hochglanzversion der kleinen Trotteldystopie Idiocracy mit mehr Schmunzellachern als laut rausprustendem Gelächter. Ein Film, der perfekt in eine Zeit des politischen Misstrauens und einer weltumgreifenden Paranoia passt, mit Corona statt des Kometen. Man kann Don't Look Up auch durchaus wenig Subtilität, überzogene Charaktere und die Brechstangen-Message vorwerfen. Bei wem aber trotzdem noch ein Auge trocken bleibt nach einer der beiden After-Credit-Scenes, dem sei nicht mehr zu helfen. Ganz besonders hervorheben möchte ich Mark Rylance als Elon Musk Steve Jobs Äquivalent mit unerschütterlichem Optimismus und grenzdebilem Sprachfehler. Ich hatte also 2,5 Stunden mindestens genauso viel Spaß, wie die sich hier austobenden DarstellerInnen beim Dreh gehabt haben müssen. Genauer gesagt 5, denn 2-mal habe ich ihn schon durch. Der letzte Lieblingsfilm des Jahres ist das Mubi-Release Shiva Baby. Danielle Rachel Sennett verdient sich gerade ein paar Scheine dazu bei ihrem Sugar Daddy Max, als das Handy vibriert. Sie müsse jetzt weg zu einem geschäftlichen Essen. Doch in Wirklichkeit muss sie schleunigst zu einer Shiva, einer jüdischen Trauerfeier. Und wer ist überhaupt nochmal genau gestorben? Mit den Eltern und deren dysfunktionaler Ehe im Gepäck erreicht sie zwar nicht mehr die Beisetzung, jedoch den Beginn des daran anschließenden traditionellen Beisammenseins. Aber auch die mit mehr Karriereplänen ausgestattete und fester im Leben stehende Ex-Freundin ist bereits da. Und wäre das Zukunftsgerede bei Danielles akuter Planlosigkeit nicht schon Problem genug, taucht auf einmal Max auf. Scheinbar sogar ein guter Bekannter ihrer Eltern, inklusive Anhang. Shiva Baby ist eine feministische Version von Uncut Gems bei einer Beerdigungsfeier statt des halbseidenen Juweliermilieus. Hier sorgen nicht dubiose Gangstergestalten aus der New Yorker Unterwelt für ein immer größer werdendes Stresslevel. Die beklemmenden Situationen gehen vielmehr in erster Linie vom eigenen familiären und Beziehungsumfeld aus und deren unmöglich zu erfüllenden Erwartungen an Karriere, Liebe und den weiblichen Körper. In rasantem Tempo und bei kompakter Spiellänge schürt es uns den Hals zu, wenn wir erleben, was Hauptfigur Danielle hier widerfährt an seelischen Ungemütlichkeiten durch ihre sozialen Verstrickungen. Die Gagdichte ist dabei konstant hoch, aber eben zumeist im Sinne von im Atemweg stecken bleibender Pointen. Dafür, dass Shiva Baby das Langspieldebüt der kanadischen Jüdin Emma Seligman ist, wirkt alles erstaunlich abgewichst und ausgegoren und gleichzeitig bedeutsam, dabei jedoch nie schwer, sondern durchgehend von inszenatorischer Frische und Finesse durchzogen.